Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
Huawei, der Telekommunikationsriese aus Shenzhen, durchlebt in den letzten zwei Jahrzehnten eine wechselhafte Entwicklung. Und Carsten Senz, Vice President Corporate Communications von Huawei Deutschland, war die meiste Zeit Teil dieser Geschichte. Und darüber hat Sven mit ihm gesprochen. Mit Yin unterhalte ich mich zuvor noch über Weihnachten, das Ampelaus, die Wiederwahl von Donald Trump und dann noch über Liebeserziehung an chinesischen Unis. Hallo Yin, morgen.
Guten Morgen Manuel, oder bei dir ist Nachmittag.
Bei mir ist Nachmittag. Wie geht's, wie steht's?
Soweit ganz gut, Weihnachtsstimmung überall. Wie ist es bei dir in Taizang?
Weihnachtsstimmung habe ich jetzt noch nicht so richtig ausgemacht, also allzu viel geschmückt ist nicht. Ich war auch zweimal in Shanghai, also so richtig glitzern und glänzen tut es noch nicht, aber ich habe schon Einladung bekommen für irgendwelche Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern und so. Also ich treibe mich wahrscheinlich einfach in den falschen Ecken rum.
Aber es wundert mich schon, dass es jetzt in Shanghai immer noch nicht so ganz bling bling überall geschmückt ist. Interessant.
Ja, ich war halt auch nicht auf dem Weiß am Bund oder in Nanjing Road. Daher außerdem immer tagsüber und eher vormittags und so. Vielleicht ist es dann doch abends.
Falsches Timing.
Schlechtes Timing, genau. Es ist einiges passiert, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Das war ja am 1. oder 2. November oder so. Und tja, schwuppdiwupps, keine Regierung mehr oder nur noch so ein Rest. Ja, ich war echt erstaunt. Ich war ja in Deutschland zwei Wochen und kommst du an und praktisch am zweiten Abend ist die Regierung zerbrochen. Ich dachte, lag das jetzt an mir? Kann doch nicht sein, oder?
Manuel, ab sofort Einreiseverbot.
Ich bin ja dann wieder nach China eingereist, da hat es aber nicht funktioniert. So viel kann ich mal verkünden. Ja. Da ist noch jeder an seinem Platz.
Ja, wenn ein Porzellan schon zerschlagen ist, weißt du, Damage ist schon verursacht.
Bin ich jetzt der Elefant sozusagen, ja.
Nein, aber ich glaube wahrscheinlich gerade in solche miese Zeiten, wenn es auf der politischen Ebene halt nicht so rund läuft, braucht man vielleicht umso mehr solche Feste für so Aufmunterung, Familie, besinnliche Zeit.
Essen,
was Schönes einfach.
Ende Januar ist ja dann schon wieder Frühlingsfest. Dann also.
Ja, so, also für Chinesen hier in Deutschland ist es sowieso doppelt und dreifach gefeiert. Ja. Weihnachten, Silvester und chinesisches Neujahr. Besser kann es eigentlich nicht sein zwischen den Jahren.
Und dann war noch Trump. Da frage ich mal gleich die Expertin, was glaubst du denn, so vom Standort Deutschland, in deiner chinesischen Haut, wer macht denn Trump mehr zu schaffen? Glaubst du der chinesischen Regierung oder der deutschen, künftig?
Oh, ich würde dann die chinesische Regierung sagen.
Ja?
Ja, würde ich sagen. Also ich glaube, die chinesische Regierung ist deutlich noch ein bisschen härter. Also ich meine, wenn Trump jetzt mit dem Handelskrieg anfangen möchte.
Hat der erste hier geendet?
Wenn er jetzt Mitte in der ersten noch eine zweite anfangen will. ich glaube, China und die USA haben wahrscheinlich viel größere Interessenkonflikte jetzt als jetzt zwischen den USA und Europa, hätte ich gesagt. Autoindustrie und Handel und Export und so weiter.
Ich hatte das ein bisschen hier diskutiert unter Bekannten und Verwandten und so. Und ich bin ja eigentlich der Meinung, der chinesischen Regierung ist das eigentlich ziemlich wurscht, wer es würde. Denen ist es auch völlig egal, ob das Trump ist. Und das ist alles schon eingepreist. Ich habe das Gefühl, der große Herr Xi, der ist sowieso schon die letzten paar Jahre auf dem Trip. Wir müssen unabhängig werden, wir müssen selber machen, neue Märkte suchen, andere Absatz, weg von USA und so weiter. Alle müssen den Gürtel enger schnallen.
Enger und schneller.
Genau. Das ist praktisch so, da muss man mal durch so eine ganz bittere Zeit, so ein paar Jahre, und dann wie der Phönix aus der Asche so Last Man Standing sozusagen.
Naja, gut, aber die Chiku-Zeit ist auch so ein bisschen länger jetzt, ne? So an sich ist ja auch schon seit der Corona-Zeit, oder?
An sich ja, aber dann ist man halt noch nicht satt von Kuh. Weiß nicht, so eine Kuhgua hat ja auch nicht wirklich viel Nährwert.
Aber ich glaube, die gesellschaftliche Stabilität ist halt auch ganz wichtig. Ich meine, man hört ja auch verschiedene Sachen heutzutage.
Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Da schauen wir mal. Aber andere Frage, was glaubst du eigentlich jetzt mit der neuen deutschen Regierung? Weil an sich der Scholz ja eigentlich immer noch sehr, sagen wir mal, für einen sehr kameradschaftlichen Umgang, sagen wir mal, mit der KP und mit der chinesischen Regierung eigentlich war. So auch angesichts, so man will den Handelspartner nicht vergrämen. Und ja, so von Merz und was da noch alles so jetzt dann in den Startlöchern steht. Glaubst du, da geht es dann ein bisschen doch direkter und härter zur Sache?
Wahrscheinlich schon. Ich meine, im Prinzip Merz und Scholz sind auch ganz zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Hat nicht Scholz auch gemeint, dass er eigentlich cooler ist?
Das sagt auch über seine Interpretation des Wortes Coolness einiges.
Ja, ich glaube aber schon, dass von Charakter her, dass er wahrscheinlich ein cooler ist. Mal gucken, also ich meine, ja, was Merz jetzt sagt und als Oppositionsführer und was er dann später in der Regierung tun wird, da würde ich eher so ein bisschen distanzierter sehen.
Ja, er wird sich wahrscheinlich dann recht schnell von dem Oppositionsmerz auch selbst distanzieren. Das kann schon sein, ja.
Genau, also von daher, also der ist schon seit langem im Wahlkampfmodus und von daher, der kann alles sagen. Man kann im Wahlkampf einfach alles sagen. Letztendlich, was man tut und was für Position man in der Regierung haben werde und haben muss. Teilweise hast du ja auch gar keine Wahl, ist halt ist eine andere Sache. Da bin ich echt auch gespannt jetzt mit der ganz kurzen Wahlkampagnenzeit und so weiter, was dann die, ich sag mal so, die drei große Parteien, also CDU, SPD und die Grüne, alles auf den Beine stellen werden. Da bin ich echt gespannt.
Der Sven ist ja heute nochmal entschuldigt, aber er hat ein Interview geführt und zwar mit Carsten Senz. Der ist der Vice President Corporate Communications bei Huawei. Oder wie man in Deutschland sagt, na?
Huawei.
Nein, man sagt Huawei.
Ich kann es nie. Ich habe dann die Logik nie verstanden. Nochmal.
Huawei.
Wieso kommt da so ein G da vorne?
Nee, nicht kein Huawei, also ein Huawei.
Huawei.
Genau, nee. Und dann muss man Y aussprechen, weil im Deutschen Huawei meistens E-I-I ausgesprochen wird.
Ja, stimmt, ja.
Wie das Hühnerei.
Das ist fast ein Zungebrecher.
Bevor wir unsere Zungen hier zerbrechen, hören wir mal ganz kurz in dieses durchaus etwas längere Gespräch mit Carsten Senz und wir sprechen uns dann nachher noch mal ganz kurz mit einem kleinen Ausflug in die Presse.
Ja, hallo. Heute darf ich Carsten Senz im China-Ticker begrüßen. Carsten, du bist jetzt seit 14 Jahren bei Huawei. Spannend und aktuell Vice President Corporate Communications für Huawei Deutschland. Erstmal herzlich willkommen und wir sind, glaube ich, super gespannt, was dich zu Huawei geführt hat und wie die Zeit dort dir ergangen ist und wie sich da auch viel entwickelt hat in der Zeit.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Es freut mich sehr. Ja, zu meinem Werdegang. Ich habe ja ursprünglich Sinologie und Japanologie studiert, hatte dann erstmal in China mit einem chinesischen Freund ein Start-up gegründet, eine Beratung. Wir haben in ganz China Beratung durchgeführt. Später habe ich dann 3 Jahre bei einem chinesischen Stahlunternehmen gearbeitet, einem der 4 großen Stahlunternehmen damals, Staatsunternehmen, auch eine sehr interessante Erfahrung, wo ich viel gelernt habe. Und 2010 kam dann Huawei auf mich zu. Die haben 2010 global ihre Kommunikationsabteilung tatsächlich erst gegründet. Und ich war, glaube ich, damals der einzige Deutsche, der überhaupt im Bereich Public Affairs bereits schon mal als Deutscher für ein chinesisches Unternehmen in Europa tätig war. Und dadurch sind die auf mich aufmerksam geworden, haben mich angesprochen und ich fand das eine sehr, sehr spannende Branche, zukunftsorientierte Industrie natürlich, ne? Und habe das deshalb dann auch sehr gerne angenommen, war dann der erste Mitarbeiter im Bereich Kommunikation bei Huawei in Deutschland. Und das, ja, und damals kannte das Unternehmen eigentlich fast niemand, ne, in Deutschland. Wir waren ja damals auch noch ein reines B2B-Unternehmen, waren nur im Bereich Telekommunikation, Infrastruktur unterwegs. Und die Handys, durch die wir dann eben auch als Marke bekannt wurden, das kam alles erst später.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie damals die Situation von Huawei in Deutschland war. Also kannst du da was zu ungefähr Market Share, Marktanteilen oder Präsenz sagen? Wie viel Mitarbeiter waren sonst da?
Ich ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wie viele Mitarbeitende wir damals in Deutschland ganz genau hatten. Einige hundert waren es damals. Also mittlerweile haben wir 2000. Damals müssen es einige hundert gewesen sein. Wir waren nur ungefähr ein Fünftel so groß insgesamt, also global, wie wir heute sind. Wir waren eben auch nur in dem einen Bereich Telekommunikationsinfrastruktur unterwegs. Damals war gerade 4G, wurde gerade installiert in der ganzen Welt und natürlich auch in Deutschland. Und dort, und 4G war dann tatsächlich auch die Mobilfunkgeneration, wo wir erstmals ja zu den Top 3 in der Welt und natürlich auch in Deutschland gehört haben.
Was waren denn vielleicht damals so ein bisschen die Herausforderungen und vielleicht auch deine, als du da erstmal angekommen bist, was hat dich überrascht, was kam dann auf dich zu?
Also ich bin ja von einem staatlichen Unternehmen in China gekommen und was mich extrem überrascht hat, war dass so ein Privatunternehmen halt wirklich völlig anders ist als ein Staatsunternehmen, völlig anders tickt. Bei einem Privatunternehmen geht es wirklich nur um Business, um Technologie. Man ist viel moderner aufgestellt. Jetzt gerade auch was den Bereich Kommunikation angeht, war ich sehr überrascht davon, wie weit man da eigentlich schon war. Zumindest ist es im Denken. Man hat da noch nicht alles implementiert, aber vom Denken her war man schon sehr weit, war auch sehr offen dafür, neue Dinge auszuprobieren. Und unsere größte Herausforderung damals hatte einerseits auch mit dem zu tun, was auch bis jetzt immer noch unsere größte Herausforderung ist, nämlich der Fakt, dass wir aus China kommen. Das ist tatsächlich, das hat sich nie geändert. Allerdings haben sich die Symbolik hat sich geändert. Damals galten wir als chinesisches Unternehmen eben als eine Art billige Copycat. Ja, und das war dann damals für uns die eigentliche Herausforderung im Bereich Kommunikation, dass wir eben zeigen, wie innovativ wir als Unternehmen tatsächlich sind. Und das haben wir halt geschafft und möglicherweise haben wir es vielleicht sogar ein bisschen zu viel geschafft, denn irgendwann wurden wir halt so innovativ wahrgenommen, dass wir dann auch als Risiko irgendwann in Erscheinung getreten sind, anscheinend. Ja.
Ich fand den Satz in deinem LinkedIn-Profil sehr interessant, wo du geschrieben hast, dass du jetzt Kommunikator eines großartigen Unternehmens aus dem Bereich Hightech und Innovation bist, das unverhofft zum Symbol und Spielball eines Konflikts historischen Ausmaßes wurde. Also das trifft es, glaube ich, ganz gut. Wann ging das etwa los? Also ihr hattet dann ja noch die Phase, die du auch gerade schon genannt hast, wo ihr über die Handys und Tablets in den Consumer-Bereich in Deutschland gekommen seid. Ich weiß das persönlich von meinem Vater. Ich glaube, der wusste nicht mal, ob das Unternehmen aus China ist oder nicht. Das hat für ihn funktioniert. Das war gut. Der Preispunkt war super. Der war immer super happy damit.
Richtig. Also die Einführung unserer Handys oder unserer Smartphone-Sparte in 2012 die war schon mal ein erster großer Wendepunkt, hat vieles verändert, nämlich dahingehend, dass wir plötzlich eine sehr, sehr bekannte Marke wurden und damit auch plötzlich in der Öffentlichkeit ganz anders dastanden. Allerdings war das viel einfacher. Also vieles wurde plötzlich einfacher, weil eben Smartphones Produkte sind, die jeder täglich in der Hand hat, die jeder täglich gebraucht. Das heißt, damit kann man wirklich was anfangen. Ja, das ist was Handfestes, was jeder versteht. 5G-Technologie versteht ja niemand, weil es noch nie jemand gesehen hat. Das ist für uns immer sicherlich ein großer Teil dieser Herausforderung. Und deshalb war eigentlich die Einführung der Smartphones, gleichzeitig ist übrigens auch noch eine andere Geschäftssparte eingeführt worden, das sogenannte Enterprise Business, da geht es um Datencenter für Unternehmen, aber die Smartphones und später auch die Laptops und die ganzen Wearables und so weiter, die haben uns in der Bevölkerung einen enormen Image-Schub verliehen, einfach weil wir natürlich auch wirklich durch Qualität und Innovation überzeugen konnten. Von daher mussten wir von der Kommunikation in dem Bereich erstmal gar nicht so viel machen, zumindest nicht von dem, was wir tun, nämlich Corporate Communications. Also bei uns, was wir tun in unserer Abteilung, da geht es ja wirklich vor allem um Image. Es ist ein bisschen getrennt vom Produktmarketing, was dann wiederum jeweils innerhalb der verschiedenen Geschäftssparten von anderen Kollegen übernommen wird. Und da, die haben natürlich jetzt dann gerade im Bereich Smartphone natürlich auch sehr gute Arbeit geleistet. Die hatten tatsächlich nur einen winzigen Anteil von Marketingbudget, was die anderen Großen tatsächlich da einsetzen. Aber trotzdem haben wir es halt geschafft, sogar Nummer eins zu werden, ne? Im Smartphone-Bereich. Genau, das war so der zweite Abschnitt eigentlich, würde ich mal sagen, in meiner Karriere bei Huawei. Und der dritte Abschnitt, nämlich die mega geopolitische Debatte um 5G, da kann ich ein genaues Datum nennen, wann die anfing, nämlich am 1. Dezember 2018.
Wo warst du da?
Da war ich tatsächlich in Deutschland und ich bin morgens um 6 Uhr aufgewacht, habe wie so häufig als erstes nach dem Aufwachen auf mein Handy geschaut und sofort kam die Nachricht rein, Huawei CFO in Kanada festgenommen.
Wollte gerade fragen, das war das Ereignis.
Das war der Startpunkt der ganzen Debatte, beziehungsweise eigentlich schon der Sanktionen, die dann eben sukzessive auf uns erlassen wurden aus den Vereinigten Staaten. Genau, und das war der Startpunkt von einer sehr harten Zeit für uns, bei der ich aber auch gleichzeitig sagen möchte, dass ich da unglaublich viel gelernt habe. Also von daher möchte ich diese Zeit auch gar nicht missen. Was ich da gelernt habe, das hätte ich sonst nirgends gelernt.
Ja, glaube ich sofort. Es war ja auch ein sehr persönlicher Angriff irgendwo, gleich eine Person zu verhaften.
Ja, vor allem eine Person, die eben auch die Tochter des Gründers ist. Genau. Das muss man sich mal überlegen. Das hat natürlich auch wiederum schon eine sehr, sehr große Bedeutung. Das geht natürlich emotional dann umso mehr an uns ran. Natürlich besonders an ihren Vater, aber an uns eigentlich genauso. Die ist nämlich weil die ist tatsächlich auch im Unternehmen doch sehr beliebt ist. Weil sie auch eine sehr nette Person ist, mit der man sehr gut klarkommt.
Ja, ich meine, das war ja, ich möchte jetzt nicht zu martialisch sein, aber schon ein Angriff auf euch in dem Sinne. Und da ist natürlich die Frage, wie seid ihr da gerade in Corporate Communications? Ich meine, die Phase davor, ich denke, da gab es auch schöne Nebeneffekte für Corporate Communications, dadurch, dass die Handys auf einmal überall waren. Das Image war sehr positiv. Und das war ja dann wie ein Schock. Da ist man ja auch erstmal Mist, wie gehe ich da jetzt mit um?
Ja, was richtig. Also in den ersten Wochen war ich sicherlich auch so ein bisschen in einem Schockstarre. Wir haben natürlich viel intern diskutiert, wussten aber auch nicht so genau, was jetzt zu tun ist, weil mit so einer Situation kommt ja auf einen völlig ganz plötzlich zu und man hat sowas vorher ja auch noch nicht gemacht. In so einer Situation muss man natürlich dann auch erstmal Informationen zusammentragen. Das ist eigentlich jedes Mal. Das war sehr oft so, ne? In solchen Kommunikationskrisen musst du erstmal dafür sorgen, dass du selbst genau weißt, was passiert hier gerade eigentlich. Dann kommen ja immer Vorwürfe von außen. Dann muss man selbst intern diese Vorwürfe aufarbeiten, muss gucken, okay, was genau ist passiert? Was haben wir tatsächlich gemacht? Das dauert natürlich auch eine Zeit lang. Und in der Zeit kann man eigentlich erstmal nicht nach außen kommunizieren und muss erstmal, und das ist auch wirklich so ein Prinzip bei uns, wir kommunizieren nur, wenn wir tatsächlich die Fakten auf dem Tisch liegen haben. Ne? Und wir kommunizieren immer nur gemäß der Fakten. Das hat mir übrigens in der Kommunikationsabteilung von Huawei von Anfang an sehr gut gefallen, denn das war von Anfang an immer unser absoluter Grundsatz, der allen beigebracht wurde. Immer nur über Fakten sprechen. Mhm. Genau. Naja, und das haben wir dann gemacht. Ich habe ja bis heute noch nicht verstanden, warum unsere CFO da tatsächlich festgenommen wurde. Also der rechtliche Hintergrund, der ist völlig wirr. Ja? Mhm. Ja. Also das hat ja dann irgendwann auch die kanadische Richterin gemerkt und hat das auch ziemlich genau so gesagt. Also sie meinte ja am letzten Tag der Verhandlung, dass sie sich jetzt 3 Jahre lang die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft angehört hat, dass sie aber selbst noch nicht verstanden hätte, was der Dame eigentlich vorgeworfen wird. Und genauso geht es mir ehrlich gesagt auch. Ich verstehe es auch bis heute nicht. Ja. Naja gut, und sie ist ja dann auch wieder, nach 3 Jahren ist sie ja dann freigelassen worden, konnte nach China zurück. Und in dieser Zeit, in diesen 3 Jahren, sind eben ganz viele andere Dinge passiert. Zunächst, und da kann man unterscheiden zwischen politischen Sanktionen und aber auch medialem Druck. Ja. Und für beides waren wir dann als Kommunikationsabteilung natürlich zuständig. Der mediale Druck ist fast schon unglaublich. Das waren eigentlich Wellen, die so in 2- bis 3-wöchigem Abstand war und wo man einen Vorwurf nach dem anderen immer wieder gegen uns gebracht hat, häufig auch Wiederholungen. Und wir mussten jedes Mal erstmal gucken, okay, was ist jetzt an den Vorwürfen dran? Wo kommt der Vorwurf eigentlich her?
Das ist neu an der Frage, was hat sich verändert seit der letzten Welle?
Genau, es ist ja häufig so, dass das ist ein ganz interessanter Mechanismus, der dann manchmal bei einigen, nicht bei allen übrigens, nicht bei allen Medien, aber bei manchen Medien stattfindet, die erst etwas behaupten und dann eine Zeit lang immer wieder auf dem aufbauen, was sie selbst vorher behauptet haben, aber nie bewiesen haben, nie belegt haben. Und das macht das Ganze wirklich schwierig und so eine Art Teufelskreis auch. Da muss man sich halt hinsetzen, gucken, was ist wirklich passiert und dann halt seine eigene Sicht darauf äußern. Wir haben einen Vorteil die ganze Zeit, ehrlich gesagt, gehabt, und zwar, wir haben ja nie wirklich was gemacht. Also es liegt ja nichts gegen uns vor. Es ging immer um Vorwürfe, die sich in die Zukunft, wo sich um eine mögliche zukünftige Tat handelte. So, und naja, unser Vorgehen da war ganz klar, wir können natürlich nur so vorgehen, aufgrund dessen, was wir wissen, und was wir wissen und sehr gut können, ist Technologie. Und deswegen haben wir in diesem gesamten Bereich immer von der Technologie her argumentiert. Wir haben ganz klar aufgezeigt, warum diese Dinge, die uns da vorgeworfen wurden, dass wir sie irgendwann tun könnten, dass das tatsächlich in der Realität, in der Technologie und auch in der Physik sogar eigentlich nicht möglich ist.
Genau. Ich meine, euer Ansatz ist sehr faktisch. So 2018, 2019 haben wir auch immer so ein bisschen von dem Postfaktischen geredet, und das, was du beschreibst, gerade in den Medien, die dann irgendwie so ihre eigenen, ich will es nicht Fakten nennen, aber durch das immer wieder Behaupten zu kritischen Themen irgendwie wie so ist es gesetzt behaupten, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Wie seid ihr da auch so ein bisschen in Richtung eurer Kunden umgegangen? Ich meine, ich finde den Ansatz super, nur zu kommunizieren, wenn man die Fakten hat. Trotzdem habt ihr ja den Druck der Medien, die auf euch zukommen, und zweitens auch wahrscheinlich Kunden in anderen, in den ganzen Bereichen, die sich fragen, ist da was dran an den Behauptungen?
Ja, also mich hat die Diskussion um uns übrigens auch sehr, sehr an die gesamte Corona-Diskussion erinnert. Beziehungsweise die Corona-Diskussion kam ja ein bisschen später, das hat mich dann an uns erinnert, weil sehr häufig von vielen Leuten, nicht nur von Medien, aber auch von sogenannten Experten, da wird mit einem Halbwissen hantiert, und zu diesem Halbwissen werden dann noch ganz, ganz viele Spekulationen drauf aufgebaut. Und es ist eigentlich, wenn so etwas angefangen hat und jeder mit seinen Spekulationen rumwirft, das kriegst du nicht mehr eingefangen als Unternehmen. Da kannst du nicht viel machen. Also wir natürlich, und wie ich schon gesagt habe, wir beteiligen uns natürlich gar nicht an Spekulationen, noch weniger beteiligen wir uns an irgendwelchen Spielchen, die da ja auch ständig getrieben werden. Da halt haben wir uns dann tatsächlich rausgehalten und immer nur auf der Basis dessen argumentiert, was wir selbst halt wissen und können. Und das war für uns auch der einzig mögliche Weg. Sorry, aber du hattest jetzt was anderes gefragt. Was war da deine Frage?
Nee, also es hat es eigentlich ziemlich gut getroffen. Also okay. Halt, wie man vielleicht da noch mit den auch der Rückmeldung der Kunden umgeht.
Achso, mit den Kunden, genau. Fragen. Ja, genau, das ist eine gute Frage, weil das natürlich, das wird ja in der Öffentlichkeit gar nicht oft so besprochen. Natürlich ist das alles extrem geschäftsschädigend für uns und da muss man mit den Kunden natürlich noch intensiver sprechen. Und das fällt dann ja zum Beispiel dann auch durchaus unseren Key-Account-Managern auch schwer, weil es geht ja da häufig um Themen, die gar nichts mit ihrem normalen Geschäft zu tun haben. Das sind ja häufig einfach nur so geopolitische Spekulationen, wo man eigentlich geschult sein muss, um darüber überhaupt irgendwas sagen zu können. Naja, deshalb haben wir da als Kommunikation durchaus auch plötzlich ein bisschen was mit der Kundenkommunikation zu tun bekommen. Was für uns ehrlich gesagt ganz schön ist, weil dann wir auch mal was anderes machen, auch mal was Wichtigeres machen können. Ja, aber das war natürlich, das ist eine große Herausforderung, die man dann in solchen Märkten hat. Da muss man sehr eng an den Kunden bleiben und ihnen ganz genau jedes Mal erklären, was passiert gerade. Und und ich habe das wirklich auch so genau so erlebt. Also es ist, wenn bestimmte Artikel in großen Medien, in den bekannten Zeitungen rausgekommen sind, kamen sofort unsere Kollegen aus den Key Accounts auf uns zu und haben gesagt, da müssen wir jetzt irgendwie, wie erklären wir das jetzt? Ne? Und da waren wir dann eben auch als interne Ratgeber gefragt. Ja.
Ich meine, das ist jetzt 6 Jahre bald her, der 1. Dezember 2018. Die Phase ist aber eigentlich noch nicht abgeschlossen, wenn man in die Medien schaut, oder? Also wir sind ja irgendwie mittendrin.
Ist nicht abgeschlossen. Nee, für uns jetzt, also für uns als Unternehmen eigentlich schon. Wenn man jetzt sich nur unsere Kommunikationsabteilung anschaut, dann nicht. In Deutschland ist ja die Diskussion auch tatsächlich erst dann etwas später bezüglich Deutschland angelaufen. Die Politik hat darüber beraten, zusammen mit den Netzwerkbetreibern und hat ja dann jetzt Ende August, wann war es doch? Ende August oder Anfang September diesen Jahres haben sie ja so eine Art, weiß nicht, ob man das Entscheidung nennen kann, aber auf jeden Fall haben sie Verträge mit den Netzbetreibern geschlossen, in denen halt bestimmte Dinge festgelegt wurden und aufgrund derer wir eigentlich zu 99% unser Geschäft in Deutschland weiter betreiben können. Das Interessante war, dass das den Medien gar nicht so klar war. Das wurde dann vor allem in den ersten 2 Tagen nach dieser Ankündigung wurde das in sehr vielen Medien so dargestellt, dass wir jetzt aus Deutschland ausgeschlossen wurden. Das ist aber gar nicht der Fall. Da ist halt auch wiederum mit sehr viel Unwissen hantiert worden.
Ja, das ist natürlich immer schade. Ja, ich sag's mal so rum, auch wenn ihr da jetzt einen kleinen Verlust hattet an vielleicht Bereichen, wo ihr eingesetzt werdet, ist das, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch so ein hoffentlicher Schlusspunkt der Diskussion zu dem Thema 5G in Deutschland?
Das wäre schön, ich glaube es aber nicht. Also ich glaube, ja, die Diskussion wird noch weitergehen und man sieht es auch, ich habe es jetzt gerade jetzt in den letzten 7 Tagen, glaube ich, in den letzten 10 Tagen gab es nochmal neue Artikel, jetzt speziell um die Wahl in den Vereinigten Staaten drumherum. Da hat man schon gesehen, genau an dem Tag, an dem dann Trump gewählt wurde, kamen schon hier auch schon wieder neue Artikel bezüglich 5G und Huawei raus. Das ist natürlich auch kein Zufall. Und ja, das geht weiter. Das wird jetzt dann noch Richtung 6G gehen. Vielleicht ich gehe mal davon aus, dass das Ganze noch mindestens 10 Jahre so weitergeht und darauf sind wir eingestellt. Aber natürlich, du meintest, du hast sehr recht, natürlich möchten wir uns auf andere Themen fokussieren und das machen wir auch. Ja, denn diese Art von politischer Debatte, da sind wir eh raus, also da können wir eh nicht viel machen, egal ob mit der Politik oder mit Medien. Was wir dahingehend tun, ist, dass wir weiter offen bleiben, dass wir sehr transparent agieren. Also wir erklären wirklich alles, wir reden mit jedem, jeder ist bei uns willkommen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in China. Jeder kann zu uns kommen und sich uns als Unternehmen, unsere Technologie, unsere Produkte ansehen, kann sich unsere Unternehmensstruktur ansehen. Also da sind alle Türen bei uns offen und damit machen wir weiter und gleichzeitig versuchen wir aber eben auch zu zeigen, wie wir, was wir alles für die Digitalisierung und nicht nur für die Digitalisierung, sondern auch für eine nachhaltigere Wirtschaft in Deutschland tun können, wie wir da einen Beitrag leisten können. Denn das sind wir schon auch sehr wichtig und eigentlich ein sehr idealer und komplementärer Partner für viele deutsche Industrien.
Ich sag's mal so rum, bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich auch so ein paar Artikel gefunden, wo dann teilweise wieder eure Bemühungen auch kritisiert werden im Sinne von, ihr habt mittlerweile x Mitarbeiterinnen zum Thema Public Affairs, die Lobbyismus betreiben etc., wo so ein bisschen das wieder diese, ich sag's mal, du hast es gerade als Diskussions- und Transparenzmaßnahmen genannt, wieder kritisiert werden. Also ich glaube, der eine Artikel bei Tier Online ging ja sogar in die Richtung, jetzt auch noch die Agentur vom Ex-Bild-Chef macht PR für den China-Konzern. So.
Ja, mein Gott, die haben nun mal eine PR-Agentur gegründet und wir sind jetzt ihr Kunde. Mein Gott, so what? Völlig normaler Vorgang. Vieles ist da einfach so diese Mentalität, dass man alles aufbauschen muss. Ich denke mal, für die war es vielleicht auch eine schöne Werbung. Zumindest, so wie ich das gesehen habe, sind die sehr gelassen geblieben. Davon abgesehen, genau, du hast erwähnt, natürlich sprechen wir mit der Politik. Jedes große Unternehmen muss mit der Politik in jedem Land sprechen, in dem es unterwegs ist. Das ist ganz normal. Auch da, ja, wie viele Leute das jetzt tatsächlich sind. Da gibt's ja das Lobbyregister, das ist alles sehr transparent da eingetragen. Tatsächlich erscheint es auch mehr, als wir da tatsächlich tun. Also kann ich mich als Beispiel nennen, ja. Ich stehe da auch in diesem Lobbyregister drin, dabei mache ich überhaupt keine politische Kommunikation, sondern ich rede halt mit Medien. Wir haben mich da zum Beispiel auch deshalb eingetragen, weil es eben vorkommen kann, dass wenn ich zum Beispiel hier in Berlin auf Events unterwegs bin, dass ich dann auch mal zufällig einen Politiker treffe, ja, und dann vielleicht mal eine Hand schüttle und einfach um zu vermeiden, dass man dann irgendwann gesagt bekommt, oh, du sprichst ja auch mit Politikern, du stehst nicht im Register drin. Naja, deshalb haben wir mich da auch mit reingeschrieben. Ja, das nur mal als Beispiel. Also gibt's tatsächlich, kann man da aus dem Lobbyregister, weil wir das extrem seriös angehen und sehr, sehr gewissenhaft angehen, sieht es dann am Ende eigentlich viel mehr aus, als tatsächlich ist.
Ja, dann mal so rum gesagt, auch gut, dass ihr da eher proaktiv euch mehr eintragt als weniger. Schade, dass daraus vielleicht wieder zu viel gemacht wird. Ich will noch mal zu einem weiteren Thema kommen als 5G, das ganze Thema künstliche Intelligenz, Chipsentwicklung. Ich glaube, da ist jetzt gerade vor allen Dingen international in den Medien vielleicht noch ein bisschen mehr als in Deutschland der Fokus drauf. Ihr stellt auch KI-Beschleuniger her, seid Konkurrent zu Nvidia und Co. Dieses ganze Thema AI, KI in China, ist ja auch stark generell von Sanktionen betroffen und das hat euch natürlich dann auch wieder sowohl wahrscheinlich wirtschaftlich als auch medial getroffen.
Also letztendlich geht es ja immer um die Chips. Also KI, genau, KI ist ein Bereich davon, aber letztendlich geht's um die Chips. Das ist ja jetzt bekannt. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund gewesen, warum wir überhaupt so angegriffen wurden, einfach weil wir sicherlich das erste chinesische Unternehmen war, das im Bereich Chip-Design eben wirklich Höhen erreicht hat, wo wir eben zu tatsächlichen Wettbewerbern von vielen US-Unternehmen geworden sind. Naja, das versuchen wir halt weiterzumachen. Es wurde ja versucht, uns so ziemlich alle Zulieferketten abzuschneiden. Und da mussten wir natürlich sehr stark uns umorientieren, mussten neue Partner finden. Und das geht bis jetzt immer noch weiter und da kämpfen wir sicherlich immer noch drum, ja.
Ist das auch ein Thema für euch hier in Deutschland? Also bietet ihr diese Chips hier auch an oder ist das aktuell ein Thema vor allen Dingen auch sanktionsbedingt in China?
Also wir nutzen ja die Chips für uns, für unsere Produkte. Mhm. Wir sind ja kein Chip-Verkäufer.
Ihr verkauft die gar nicht, okay.
Also wir sind.
Sondern ihr verkauft damit Server, wo die drin sind, die dann Unternehmen kaufen.
Ich meine, in allen unseren Produkten sind Chips drin, ja. Mhm. wirklich, da gibt's, mir fällt jetzt kein Produkt ein, wo kein Chip drin ist, das wir haben. Also zumindest so die großen, wichtigen Produkte aus den verschiedenen Geschäftssparten. Und natürlich brauchen wir die für uns selbst. Ganz klar.
Ja. Okay, also ist das ein sehr zentrales Thema für alles, was ihr tut eigentlich, dass
dieses
Thema so im Fokus ist.
Wir sind, also ich glaube, jedes Unternehmen im Bereich Digitalisierung und nicht nur im Bereich Digitalisierung braucht Chips. Ja.
Okay, und ist das in Deutschland schon ein Thema, dieses, dass ihr,
Inwiefern in Deutschland?
also sowohl Kunden als auch medial, ist es, würdest du sagen, von der Wahrnehmung oder von der Thematik her, da wo schon 5G ist, oder ist es hier noch nicht so angekommen, wie kritisch dieses Thema Chips ist?
Oh, ich glaube, das Thema ist schon seit 2, 3 Jahren hier in Deutschland auch präsent. Ich meine, wir haben ja tatsächlich, wenn es jetzt um 5G-Infrastruktur geht, da ist das Thema für uns ja gar nicht so schwerwiegend ausgefallen, weil man da eben jetzt auch nicht die Chips mit den kleinsten Strukturgrößen benötigt. Das hat ja vor allem unsere Smartphone-Sparte betroffen, wo man wirklich diese kleinsten Strukturgrößen braucht, wodurch wir für ja circa 2 Jahren auch keine 2 Jahre lang nicht mehr sehr viele Smartphones anbieten konnten und deshalb auch ziemlich ja wenig in Deutschland verkaufen konnten. Ja, in China sind wir jetzt ja wieder zurück. Jetzt das große, eigentlich der große Wendepunkt im Bereich Smartphone war ja das Mate 60, ne, das letztes Jahr im September in China gelauncht wurde. Das wurde in Deutschland gar nicht so wahrgenommen, aber in Amerika wurde es sehr stark wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Da war plötzlich ein Huawei-Smartphone mit einem 5G-Chip ohne US-Technologie drin. Ja, und das war dann damals das große Ereignis. Kleines Wunder. Hat sich super verkauft. Wir sind zurück im Geschäft. Wir sind im chinesischen Markt im Smartphone-Bereich jetzt enorm nochmal gewachsen. Sind jetzt, glaube ich, an Nummer 2 oder 3 in China schon wieder. Die Tendenz geht weiter nach oben. Genau.
Wir hatten das, glaube ich, hier im China-Ticker in einer Folge haben wir darüber geredet, dass das eigentlich eine große Überraschung war, dieses Comeback, was ihr da geschafft habt. Und ich meine, das geht ja auch zum Beispiel beim Thema Software weiter. Also ihr habt jetzt ja es geschafft, was viele andere nicht geschafft haben im Bereich Mobilfunkbetriebssysteme, jetzt ein System zusätzlich zu Android und iOS auf den Markt gebracht. Das haben ja Microsoft, Samsung und Co. bisher nicht nachhaltig geschafft. Und ich habe es noch nicht genutzt, aber wie es ausschaut, seid ihr da ja auf einem erfolgreicheren Weg.
Also ja, und das ist tatsächlich nur ein Beispiel von tatsächlich mehreren tausend Softwares, die wir neu selbst entwickeln mussten, weil wir haben vorher natürlich auch ganz viel, auch intern, viel amerikanische Software genutzt. Beispiel unsere ERP-Software war von Oracle. So, und wir dürfen jetzt weder Oracle noch SAP verwenden, also mussten wir unsere eigene entwickeln. Wir haben jetzt innerhalb von 2 Jahren sogar eine eigene ERP-Software, nennt sich Meta ERP, entwickelt. Aber ich glaube, was all diese Beispiele zeigen, ist, dass solche Sanktionen, die gegen ein Unternehmen oder gegen ein Land, wie in dem Fall China, gerichtet werden, die führen im Endeffekt nur dazu, dass dieses Land diese Dinge dann eben selbst tun muss und dadurch auch viel schneller, viel besser kann. Und jetzt, wenn man jetzt auf ganz neue Software, wie zum Beispiel unser Harmony OS Betriebssystem, wenn man darauf schaut, so eine ganz neue Software hat einen großen Vorteil gegenüber den alten Softwares, die trägt keine Legacy-Probleme mit sich rum. Das heißt, die ist erstmal effektiver und besser. Und ich würde mal behaupten, dass die auch tatsächlich, wenn man die benutzt, es geht alles schneller, es geht alles vor allem auch nahtloser. Ja, man kann ja diese Software Harmony OS, das ist ja das Schöne daran, ist ja eben keine reine Smartphone-Software. Sie war auch nie als reine Smartphone-Software vorgesehen, sondern sie ist eine Software für alle IoT-Geräte. Das heißt, egal, ob ich das jetzt mit einem Smart TV oder mit einem smarten Auto oder sonst einem Gerät oder einer smarten Zahnbürste oder einem Kühlschrank oder whatever verbinde, das geht super, super schnell, super nahtlos. Und das ist der große Vorteil jetzt davon.
Ich habe jetzt gelesen, es gibt auch eine große Integration zum Beispiel mit WeChat in China, an der gearbeitet wird, was natürlich etwas ist, wo dann wieder Tencent mit WeChat bei sowohl Android als auch Apple nicht wirklich weit gekommen ist und auch stetig im Konflikt steht. Also ihr seid ja dann auch in der Lage, da neue Partnerschaften abzuschließen, die natürlich gerade in einem Markt wie China super spannend sind.
Ja, das ist ja gerade die große Herausforderung für jeden, der ein drittes Betriebssystem auf den Markt bringen will. Er braucht halt die Entwickler. Die Entwickler müssen ja ihre ganzen Apps für dieses neue Betriebssystem, für dieses dritte Betriebssystem dann eben nochmal anpassen, nochmal neu entwickeln sozusagen. Und das kostet Zeit und Geld für die Entwickler und damit auch für uns. Und das ist ja eigentlich das, was sicherlich dann auch früher dazu geführt hat, dass eben andere sich nicht durchsetzen konnten.
Ja, super spannend. Ich meine, du hast gerade eben schon gesagt über die Phase, die es, die 2018 begann, dass du da sehr viel gelernt hast. Mhm. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese 14 Jahre, schon irgendwie ein verrückter Ritt das Ganze. Ja. Also, wie hat es dich geprägt? Was hast du mitgenommen? Wie hat es auch dich verändert? Was sind deine Learnings? Hat es dich auch resilienter gemacht? Hat es dich wie hat es deine persönliche Einstellung geändert?
Resilienter hat es mich auf jeden Fall gemacht, auch gelassener. Also wenn jetzt, was weiß ich, heute irgendein Artikel rauskommt, wo Huawei als das Böse itself dargestellt wird, dann lache ich eigentlich fast nur noch drüber. Also das war am Anfang natürlich noch ganz anders, ne? Man geht dann anders damit um. Man reagiert dann auch rationaler, wobei. Also ich reg mich auch heute noch manchmal über einige Beiträge auf. So ganz kann ich meine Emotionen da auch nicht abschalten. Aber insgesamt reagiert man gelassener. Man weiß, was zu tun ist. Beziehungsweise man weiß auch, okay, das lasse ich jetzt einfach mal, weil da kann man eh nichts machen. Ja, also es gibt tatsächlich ganz viele solcher Artikel, die erscheinen. Da kümmert man sich am besten gar nicht mehr drum, als reine Zeitverschwendung ist, sondern stattdessen fokussiert man sich besser auf die Dinge, die einen dann noch voranbringen können. Ja.
Jetzt vielleicht noch zum Abschluss die berühmte Glaskugelfrage. So ein bisschen, was erhoffst du dir für die nächsten Jahre? Bist du Optimist oder hast du Befürchtungen, wenn wir uns jetzt die politischen Überentwicklungen, die wirtschaftliche Entwicklung, die gesellschaftlichen Entwicklungen anschauen, dass es eher noch tougher wird?
Gut, das ist eine große Frage. Also wenn wir jetzt nicht nur unser Unternehmen meinen, sondern auch noch die ganze Gesellschaft.
Sagen wir mal, wie die ganze Welt sich auch auf, ich meine, ihr seid, du hast es genannt, bei LinkedIn der Spielball irgendwie von dem, was da global passiert, geworden.
Ja, also grundsätzlich bin ich ja sowieso Optimist. Und ich bin aber auch deshalb, jetzt was unser Unternehmen angeht, auch deshalb Optimist, weil ich eben in den letzten 5 Jahren gesehen habe, wie dieses Unternehmen und dieses Unternehmen sind eben die Mitarbeitenden, wie die in der Lage sind, gegen alles anzukämpfen, was da auch kommen mag. Das war eigentlich die tollste Erfahrung, die ich jetzt in diesem Unternehmen hatte. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, so gut aufgestellt, dass da uns eigentlich nichts mehr so richtig umwerfen kann. Natürlich müssen wir uns weiter anstrengen. Dann, worauf ich mich in der Zukunft freue, sind die ganzen vielen neuen Produkte und auch Partnerschaften, die wir jetzt gestartet haben, die wir eingegangen sind. Beispiel Automotive. Mhm. Ja, wir sind ja jetzt mittlerweile auch ein Automotive-Zulieferer mit einem ganz besonderen, speziellen Geschäftsmodell, wo wir extrem eng mit Autoherstellern zusammenarbeiten, was so weit geht, dass wir die Autos auch designen selbst, ja, und sie dann auch in unseren Flagship-Stores verkaufen. Und das ist so eine Sache, wo ich mich besonders drauf freue. Ich hoffe sehr, dass die irgendwann auch mal nach Deutschland kommen. weil das für mich dann auch nochmal ein neues Learning sein wird. Ist eine neue Branche. Ja. Wir sind dann nochmal ein Unternehmen in einer ganz neuen Branche und das ist toll, kann man viel Neues lernen. Und Autos mag ja jeder in Deutschland und ich auch. Noch dazu sind sehr, sehr schöne Autos, E-Autos, nachhaltige Autos mit toller Technik innen drin. Also und vor allem auch autonomes Fahren, darauf freue ich mich. Das probiere ich auch ständig aus in China. Da gibt es sicherlich bald auch nochmal Videos auf meinem LinkedIn-Account zu. Genau, also darauf freue ich mich. Und ansonsten besinne ich mich auf, was jetzt die Zukunft der Welt angeht, besinne ich mich auf das, was ich von vielen meiner chinesischen KollegInnen und Freunde und Freundinnen gelernt habe, nämlich da eher langfristig unterwegs zu sein, sich auf das zu fokussieren, was für einen selbst wichtig ist, sich selbst voranzubringen, das eigene Unternehmen voranzubringen und nicht zu sehr an diesen faktenlosen Diskussionen teilzunehmen und da auch vor allem deeskalierend zu wirken. Man muss versuchen, diese ganzen Debatten nicht noch weiter anzuheizen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, jetzt nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch für die ganze Welt. Du hattest vorhin angesprochen, genau, es gab ja diesen Artikel, da stand ja auch drin, hier Huawei bringt Medien nach China. Ja, natürlich bringe ich Medien nach China. Das ist auch tatsächlich mein erklärtes Ziel, weil ich der Überzeugung bin, dass die Welt sich gegenseitig besser verstehen muss. Ich bin davon überzeugt, wenn die Menschen nach China kommen, sich das Land anschauen, sich Shenzhen vor allem auch anschauen, sich unser Unternehmen anschauen, miteinander sprechen und sich immer besser verstehen, dann werden wir hoffentlich all diese Widersprüche, die gerade existieren, dann auch nochmal hinbekommen. Das ist für mich jetzt auch in den letzten Jahren so ein sehr, sehr offensichtliches Phänomen. Ich bewege mich in zwei Welten, ich bewege mich sehr viel in China und die Realität, die ich dort erlebe, sowohl beruflich als auch privat, meine Familie, meine Frau ist ja auch aus China, die ist halt etwas ganz anderes als das, was ich dann erzählt bekomme, wenn ich hier nach Deutschland zurückkomme. Also die Wahrnehmung, die hier eben über China herrscht, die stimmt einfach mit der Realität zu wenig überein. Ich bin überhaupt nicht dagegen. Man kann natürlich auch vieles kritisieren, das ist ja auch okay, aber man sollte doch, also erstens mal sollte man bei den Tatsachen bleiben und nicht alles komplett übersteigern und man sollte sich auch bewusst sein, dass natürlich jedes Land auf der Welt einige Nachteile, einige Vorteile hat und dazwischen ist aber auch ganz viel gleich und neutral. Und man sollte sich nicht immer nur auf das Negative fokussieren, denn dann wird alles negativ, dann wird das gesamte Denken wird negativ und das führt zu gar nichts, außer zu Krieg, den ja niemand will.
Ja, das sind schöne Worte. Ich freue mich auch sehr, dass ihr jetzt in das China-Netzwerk Baden-Württemberg eingetreten seid und dieser gesamte Ansatz, mehr Kommunikation, wieder mehr miteinander reden, läutet dann hoffentlich vielleicht nochmal eine neue Phase ein, vielleicht dann mit Huawei-Autos in Deutschland. Schauen wir mal, was das für anders kommt.
Das wird gerade für Baden-Württemberg auch wieder ganz wichtig werden.
Genau.
Ja, und auch nicht unbrisant. Ja.
Genau. Also wird auch sehr kommunikativ herausfordernd und spannend, denke ich, wenn das
auf jeden ist. Fall. Naja, natürlich. Allerdings, ich vermute, das ist ähnlich wie mit den Smartphones. Bei den Smartphones kann man die VerbraucherInnen kann man eben einfach durch Qualität, Innovation und einen guten Preis überzeugen. Ja, da spricht wirklich das Produkt für sich und ich denke, das wird bei den Autos dann auch so sein.
Yin,
ja.
Du hast heute was mitgebracht.
Genau, ich habe euch einen Artikel mitgebracht von Reuters. Titel heißt, China ruft Universitäten auf, Liebeserziehung anzubieten.
Ist das jugendfrei?
Jugendfrei? Wie?
Ja, ob das jugendfrei ist hier. Weil wir sind ja ein Familienpodcast.
Ach so, ja, klar.
Okay, dann mach weiter.
Und zwar, in der Artikel steht ja, China trennt Hochschulen und Universitäten dazu, Liebeserziehung anzubieten, um positive Sichtweise auf Ehe, Liebe, Fruchtbarkeit und Familie zu betonen. Ziel ist es, die rückläufige Geburtsraten des Landes anzukurbeln. Und also dieser Appell, ich fasse ein bisschen zusammen, kommt eigentlich von den China Population News, Zhongguo Renkoubao. Und laut der Öffentlichung sollte dann die Hochschulen und Universitäten die Verantwortung übernehmen, diese eben Kurse zu Liebeserziehung und Ehe anzubieten. Und außerdem steht es in der Artikel, dass etwa 57% der befragten chinesischen Studierenden angeben, ich weiß natürlich nicht, was die Basis ist, dass sie keine Beziehung eingehen wollen, hauptsächlich weil sie nicht wussten, wie sie Zeit für die Balance zwischen dem Studium und der Liebe aufwenden sollen. Und nach der Veröffentlichung wünschen auch knapp 66% der befragten Studierenden die Liebeserziehung tatsächlich an der Hochschule.
Also die wollen das?
Wie gesagt, das Statistik, ne? Da sind wir wieder typisch bei den Soziologenfrage, was ist da eine Basis von der Statistik? Die befragten chinesischen Studierenden, wer sind die? Und wo sind die und so weiter. Aber auf jeden Fall in diese kleine Gruppe, die sie dann gefragt haben, kommt dann die Idee scheinbar ziemlich gut an. Was sagst du, Manuel? Brauchen die chinesische Studierende oder hast du den Eindruck, dass die jungen Chinesen Liebe und Ehe einfach nicht mehr kennen?
Ja, also darüber darf ich jetzt natürlich jetzt nicht allzu ausschweifend erzählen, über meine Abenteuer hier. Jetzt mal ohne Spaß. Ich weiß, dass zumindest unter jungen Leuten, aber jetzt nicht nur Studierenden, ja allgemein so die Bereitschaft, also in den Großstädten vor allem, zur Ehe und auch zum Kinderkriegen extrem gesunken ist. Aber ich denke, das hat zweierlei Gründe, was man so hört. Das eine sind erstmal handfeste wirtschaftliche Gründe, dass Kinder bekommen einfach immer teurer wird und das Leben auch vor allem teurer wird und dann eben nicht mehr so viel übrig ist, dass viele von ihren Eltern weg sind. Das heißt, man hat dann nicht mehr die kostenlose Baumu zu Hause, das ist also die Mutter oder die Schwiegereltern, die sich um die Kinder kümmern. Vielleicht muss man noch eine Wohnung abzahlen. Also das Geld, ich denke, ist ein großer Grund.
Ja.
Und vielleicht auch, also manchmal hört man, dass viele junge Frauen einfach gerne die Karriere möchten und auch so die eher traditionellen chinesischen Männer nicht so attraktiv finden, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas mit dem Aussehen zu tun hat, sondern vielleicht einfach so vom, auch so ein bisschen Macho oder von der Kultiviertheit oder so. Aber das sind so Gerüchte.
So Rollenbilder auch, ne? So ein bisschen Gleichberechtigung von Männern und Frauen, also so ein bisschen in die Richtung.
Ja, ich denke, das wird sicherlich auch was sein. Ich zweifle ein bisschen daran, ob man da sozusagen eine Fortbildung und dann vielleicht noch mit ein paar Credit Points, weil überhaupt, wie soll man dann Abschluss, kriegt man da vielleicht eine Prüfung?
Ja, eine Essay schreiben über die der eigene Liebeswerte oder.
Okay. Und die dann ja in der Schülerzeitung, Studentenzeitung veröffentlicht und vielleicht ergibt sich dann ja was. Ich bin dann den Artikel vorhin überflogen kurz und mir ist ein Satz, fand ich super, den muss ich kurz vorlesen. Also, und du hast ja gesagt, das ist China Population News, dass es sowas überhaupt gibt, aber okay.
Also ich mich auch gefragt.
Wie heißt das schön? Bad News is good news, nee, irgendwie even bad news is good news oder irgendwie so. Aber auf jeden Fall steht da ja dann in dem Artikel, aufgrund des Fehlens einer systematischen und wissenschaftlichen Ehe- und Liebeserziehung haben College-Studenten ein vages Verständnis emotionaler Beziehungen. Und da habe ich mir gedacht, wer kann sowas, wer schreibt sowas? Was sind das für Leute? Haben die irgendwas, sind die verheiratet? Haben die jemals geliebt? Ich meine, ja, wenn du dir mal überlegst, die Generation meiner Schwiegereltern, die haben alle 7 oder 8 Geschwister.
Aber und haben sie geliebt? Haben sie jemals mal geliebt? Ich glaube,
das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht. Also jedenfalls, das mit der Fruchtbarkeit in den Kindern kriegen, lag bestimmt nicht am Fehlen einer systematischen und wissenschaftlichen Ehe- und Liebeserziehung. Also da hat das irgendwie auch anders funktioniert. Ja, aber ich will jetzt nicht dahin zurück.
Ich glaube, Liebe ist es echt auch so, also ich habe das als ein ziemlich schwieriges Thema in China eigentlich empfunden, weil
ihr keinen Dr. Sommer hat. Das ist der aus der Bravo und da haben schon meine Eltern damit aufgeklärt.
Ja, ich glaube, meine älteste Generation, haben sie sich überhaupt mal geliebt? Ich glaube, das war immer eine andere Zeit und da kennt man wahrscheinlich Liebe so wie heutzutage halt nicht. Oder so wie wir Liebe verstehen, also kennen sie das wahrscheinlich nicht, weil heiraten, also Ehe, ist wahrscheinlich einfach rein aus Pragmatismus oder man denkt, okay, es gehört sich einfach zum Leben, man denkt gar nicht so viel darüber nach. Heutzutage sind die jungen Menschen wahrscheinlich schon so ein bisschen selbstständiger und da haben sie natürlich auch so Kontakt zum Thema Liebe, aber als ich den Artikel zuerst gelesen habe, dachte ich mir so erstmal so absurd. Kann man das überhaupt lernen? Oder halt, ne, also kann man Gefühle lernen? Ja gut, dann geht man am besten zu Psychologen, anstatt jetzt an der Uni über Liebe zu reden. Aber in zweiter Überlegung habe ich mir so gedacht, ja gut, also jetzt viele junge Menschen, du kennst bestimmt Xinjiang Wang, oder? So da, wo so diese ganze Internet-Roman irgendwie publiziert sind.
Nein.
Die chinesische Internetkultur, kennst du das nicht?
Nein, du musst es fragen.
Ab sofort. Und da gibt es natürlich auch viele dieser romantische Artikel, romantische Romane, wo Liebe einfach irgendwie auch ein bisschen schräg dargestellt ist oder halt so wie Mann und Frau miteinander umgehen, wie eine Frau sich verhält irgendwie bei einem Verhältnis und wie ein Mann sich verhält bei einem Verhältnis. Weißt du, so irgendwie so eine Konstellation wie junge Studenten verliebt sich in so Mega-Manager bei so einer Mega-Firma oder so absurde Liebesgeschichte. Ja, ich weiß nicht, also wie man das ist, ob es überhaupt eine Pendant hier in Deutschland gibt. Aber ich finde halt so, wenn man dann, das sind ziemlich beliebt, diese Internetromane und so weiter. Und ich weiß nicht, wenn man dann zu sehr viel solche Sachen dann gelesen hat, ob es vielleicht auch einen Einfluss auf der eigene Vorstellung über Ehe und Liebe hat. Und aber ich weiß auch nicht, ob es überhaupt eine wissenschaftliche Bildung zu Liebe überhaupt geben kann. Also ich bin da sehr, sehr zwiespaltig.
Du als Wissenschaftlerin gehst da natürlich richtig ran. Du sagst, also bevor man hier einen Ehe- und Liebeserziehungskurs anbieten kann an der Uni, muss es natürlich erstmal eine Grundlagenforschung geben. Und Das soll vielleicht an der Chinese Academy for Social Science, da müsste das erstmal etabliert werden und dann halt nicht ständig hier mit zum Mond fliegen, Mars und ihr Fusionsreaktoren und Hyperschallraketen bauen, sondern einfach mal die Grundlagen der Liebe erforschen. Ja, dann wäre die Welt auch friedlicher. Und dann klappt es auch irgendwann mit dem nächsten Nobelpreis.
Ja, bestimmt. Also der nächste Nobelpreis.
Da ist voraussichtlich die letzte Sendung in diesem Kalenderjahr war, senden wir Liebesgrüße sowohl aus Taizang als auch Freiburg, oder? In die weite Welt und sagen, vertragt euch gut. Und bleibt, und wenn wir schon bei Ehe sind, bleibt uns treu.
Und liebevoll miteinander.
Bitteschön, ja. Und genießt die Zeit, die schöne Zeit. In unserem CNBW-Kalender beginnen wir heute mit einer CNBW-Veranstaltung am 21. Januar. Going International, erfolgreiche Unternehmensgründung in China. Das ist eine Veranstaltung in Berlin und zwar im Rahmen der Reihe CNBW Berlin Nähkästle. Zeitlich springen wir jetzt etwas zurück und zwar zum 13. Dezember. Das China Forum Bayern, China 2024, ein Jahresrückblick in Nürnberg, aber dann am 16.12. auch nochmal in München. Selber Tag, Theorie und Praxis der Wahr- und Weissagung im chinesischen Sprachraum. Das ist eine Veranstaltung der Stiftung Ex Oriente in München, aber auch auf Zoom und YouTube. 13. Dezember ist übrigens auch der Gedenktag zum Nanjing-Massaker, wollte ich nur noch erwähnen. Dafür geht's jetzt weiter am 16. Dezember. Da veranstaltet RSBK online wirtschaftliche Perspektiven Chinas. Und am selben Tag das PZ-Forum in Pforzheim, Autorenforum Markus Frenzel, China Leaks, Pekings Geheimnisnetzwerk in Deutschland. Und dann nochmal ein Sprung und zwar zum 27. Januar 2025, Münchner Volkshochschule, China im Jahr des Drachen, Studium Generale Intensiv, 5 Termine bis 31.01. in Leonie am Sternberger See. Und damit verabschiede ich mich und sage auch im Namen des ganzen Teams, also Yin und Sven und die anderen drumherum, alles Gute, einen guten Rutsch und wir sehen oder hören uns besser gesagt im neuen Jahr. Bis dahin!